Hallo und herzlich willkommen zum Kanzleikompass, dem Podcast für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu den Themen Marketing, Vertrieb und Legal Tech. Mein Name ist René Fergen und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Jupos, der intelligenten Mandantenaufnahme für Rechtsanwälte. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, zumindest virtuell, mein Podcastpartner Alessandro.
Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Alessandro Corominas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Corominas Consulting GmbH und wir sind eine auf Kanzleien spezialisierte Online-Marketing-Agentur und sorgen bei unseren Klienten für lukrative Mandate und Traumbewerbungen. Und heute haben wir mal wieder eine richtig spannende Folge. Wir steigern uns einfach jedes Mal. Jede Folge ist eigentlich toll. Das Thema, wie kannst du als Kanzlei die Digitalisierung nutzen? Ja, und da haben wir uns für diese spezielle Folge mal wieder einen ultimativen Gast eingeladen, der dieser Einladung dann auch gefolgt ist, nämlich den Digitalisierungsexperten und Volljuristen Dr. Daniel Half. Er ist Keynote-Speaker, Redner und ein Experte in dieser Branche und wir freuen uns, dass er hier ist. Hallo Daniel, stell dich doch gerne in ein, zwei Sätzen selbst nochmal vor.
Gerne. Hallo René, hallo Alessandro. Ja, danke für die Einladung. Du hast schon so viel Gutes über mich gesagt, vielleicht noch so ein bisschen von dem Arc, den ich so gemacht habe. Ich habe als Richter angefangen nach dem Staatsexamen, also als ich dann Volljurist war und bin dann ins Unternehmen gegangen als General Counsel und habe mich da weiterentwickelt, weil ich eben aus einem Tech-Unternehmen komme, von Idealo, zum Digitalisierungsexperten, habe dann ein Buch rausgebracht zu dem Thema und ja auch zum Berater letztendlich, weil eben ganz viele Organisationen, seien es jetzt Rechtsabteilungen, seien es aber eben auch Kanzleien, gerade mit diesem Thema zu tun haben. Und insofern ist die Nachfrage groß und auch die Erfahrungen, die man so machen kann. Und ich hoffe, ich kann heute ein bisschen was weitergeben und teilen.
Ja, da bin ich mir sicher. Vielen Dank, dass du da bist. Auch nochmal ein Hallo von mir. Ich finde es total spannend, mit dir zu sprechen, weil du hast ja auch viel gesehen, du kennst dich aus, du hast dich viel mit dem Thema beschäftigt. Und daher mal als erstes vielleicht so eine kleine Momentaufnahme. Was würdest du sagen, wo stehen wir denn gerade, was so die Digitalisierung von Kanzleien angeht? Wie schätzt du so den aktuellen Digitalisierungsgrad ein?
Hängt natürlich so ein bisschen an der Definition von Digitalisierung. Nach meiner Definition ist der Digitalisierungsgrad nicht so weit. Ja, weil für mich jetzt irgendwie, wir haben RA Mikro bei uns, das finde ich reicht nicht, um zu sagen, wir sind irgendwie eine digitalisierte Kanzlei, sondern so wie ich Digitalisierung verstehe und da bin ich mir auch ganz sicher, da wo es letztendlich hingehen wird, ist es eine Kanzlei, in denen die Prozesse letztendlich viel mehr Hand in Hand gehen. Also Digitalisierung irgendwie vom, und jetzt fangen wir mal ganz vorne an, vom Marketing über Mandantenaufnahme bis hin eben zum dann zur Bearbeitung des Mandats und zur Abrechnung. Das Ganze muss gut miteinander verzahnt sein, muss automatisiert sein, wird es dann irgendwann auch. Und wenn man sich das anschaut, finde ich, ist die Kanzleilandschaft noch nicht besonders gut digitalisiert.
Was würdest du schätzen, was sind so die Gründe dafür, deiner Wahrnehmung nach, dass die Rechtsbranche ja wirklich eine der Branchen ist, die sich noch mit am meisten erfolgreich wehren konnte bislang gegen so einen digitalen Wandel? Ist das erstens auch dein Eindruck und zweitens, was würdest du sagen, was sind so die Gründe dafür?
Einmal das Rechtsberatungsgesetz wahrscheinlich hat durchaus seinen Einfluss. Ansonsten auch, dass wir natürlich eine sehr komplexe Materie haben. Ja, also wir sind jetzt nicht nur, gar nicht negativ gemeint, nicht nur Werbetexter oder so, sondern das ist natürlich schon so, dass die umfassende Betreuung eines Mandats doch ein bisschen komplexer ist als das, was man so als allererstes digitalisieren würde. Aber jetzt, ihr habt ja auch schon eine Folge mit Tom Bregelmann zu ChatGPT gemacht, man sieht, dass eine künstliche Intelligenz, dass Automatisierung eben immer mehr kann, sodass Digitalisierung jetzt letztendlich auch in unseren Bereich hineinragt, immer mehr eine Rolle spielen wird. Und auch wenn es, ich glaube nicht daran, dass es den Anwalt ersetzen wird, auf jeden Fall nicht, weil eben, und das ist sicher auch ein Grund, Mandanten wollen auch menschliche Beratung. Also man möchte nicht nur das Ganze jetzt irgendwie über einen Chatbot machen. In vielen Fällen geht das wahrscheinlich. Aber es gibt eben auch Fälle, und die wird es immer geben, wo es wichtig ist, mit Menschen zu sprechen Und ich glaube, da ist dann sozusagen, auch wenn wir da jetzt noch nicht sind, aber da ist dann auch irgendwann die Grenze der Digitalisierung. Ja, also so, es geht für mich eher darum, Dinge abzuschichten, die in der Kanzlei eben nicht von einem Menschen gemacht werden müssen, die vielleicht auch gar nicht gerne gemacht werden von Menschen, weil sie halt sehr repetitiv sind. Das kann auch eine Automatisierung, das kann eine KI machen. Und dann zu überlegen, was sind denn eigentlich noch die Arbeiten, die Prozesse, die ein Mensch machen muss? Und das ist jetzt, also von der Anwaltssicht her gesprochen, natürlich dann irgendwie auch der Kontakt zum Mandanten, wenn es eben um mehr geht als nur eine Standardfrage.
Mhm. Ja, finde ich total spannend. Darüber, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer der Folgen angesprochen, dass es ja nicht, also es wird nicht der KI-Anwalt sein, der das Ganze bearbeitet, glauben auch wir, aber der Anwalt, der KI für sich nutzt, ne? Und irgendwie für die Aufgaben einsetzt, die entsprechend vielleicht gut automatisierbar sind, die meistens dann auch nicht die kernjuristische Tätigkeit ist, sondern das drumherum und im Kern sich dann weiterhin mit den Aufgaben beschäftigt, die für die wir ja so lange diese Ausbildung gemacht haben eigentlich auch. Ne? Keiner hat das gemacht, um die Mandantenaufnahmeprozesse zu machen, sondern um juristisch zu arbeiten, um vielleicht auch mit Menschen zu arbeiten. Ne? Und genau das, was du sagst, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das sollte, glaube ich, niemals in Vergessenheit geraten, dass diese emotional, je mehr automatisiert wird, desto wichtiger wird in so einem Vertrauensverhältnis wie dem zwischen Anwalt und Mandant eben diese menschliche Komponente, diese Empathie, und die kann keine KI abdecken. Ne? Das ist immer etwas Menschliches. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein sehr guter Start schon mal, würde ich sagen.
Und es hängt natürlich auch am Mandat. Ja, also ich habe jetzt einen Anwalt beauftragt, weil ich auch vom Facebook-Datenleck betroffen bin. Also wer meine Handynummer will, der muss einfach ein bisschen wühlen. Die habe ich jetzt auch online beauftragt, da muss ich mit niemandem sprechen. Ja, also nein, ich finde es überhaupt nicht okay. Facebook hat mich darüber nicht informiert, dass ich von dem Leck betroffen bin, und das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, und wer weiß, vielleicht kriege ich ja sogar eine Entschädigung. Ja, da erwarte ich kein Gespräch mit dem Anwalt, sondern da ist gerne ein automatisierter Prozess, und davon gibt es viele Mandate, aber eben andere Mandate, und wir müssen jetzt nicht nur ins Familienrecht gehen, aber es gibt eben auch ganz viele andere, Arbeitsrecht oder auch vertragsrechtliche Fragen, da möchte man noch gerne mit Menschen sprechen.
Das ist insofern ein spannender Punkt, wo sich für mich jetzt so eine Frage zusammengeschustert hat, so zusammengefasst, wo geht die digitale Zukunft zu deiner Meinung dann hin? Wir haben ja schon viele Punkte gehabt, also AI, Chatbots oder Automatismen können diverse Sachen, repetitive Sachen einfach obsolet machen, aber was wäre für dich so dieses Zukunftsbild, auf das wir zuarbeiten können? Ja, es gibt vielleicht auch ein paar Entwicklungen, wo man sagt, okay, da sollten wir die AI oder Modernisierung, Digitalisierung eher weniger nutzen in diesem persönlichen Austausch. Was ist so deine Einschätzung, dein Gefühl nach, in welche Richtung dieses perfekte Bild vielleicht abzielen könnte?
Also ich glaube, es gibt da verschiedene Entwicklungen. Das eine ist, und das haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen, die Unterscheidung zwischen kleineren juristischen Fragen, ja, oder mach mir mal einen Kaufvertrag, oder was ist, bin ich hier mit dem Datenleck? Das kann automatisiert sehr schnell vonstatten gehen. Und da hat man früher auch mit dem Anwalt gesprochen. Und ich glaube eben, das ist zukünftig nicht mehr unbedingt nötig. Wie man ja auch heute, ist ja auch nicht völlig neu. Es gibt viele Leute, die googeln sich bereits irgendwie einen Vertrag, ne, eine Vorlage und so. Hätte man früher, wäre man da schwer rangekommen. Dann wäre man tatsächlich zum Anwalt gegangen, der hätte die aus der Schublade geholt, ja, wenn es irgendein Standardding ist, und hätte sie gegeben. Da hat sich das, hatte sie einem übergeben. Und da hat sich das jetzt schon gezeigt, da hat sich jetzt schon was verändert. Und ich glaube, das wird weitergehen. Ja, also das wird noch weitere Fragen betreffen, die dann automatisiert beantwortet werden, wodurch wir dann mehr Zeit haben, komplexe Regelungsmaterie zu durchforsten, zu sagen, wie können Compliance-Regelungen beispielsweise aufgesetzt werden. Solche Dinge werden wir dann als Anwälte eben juristisch, als menschliche juristische Bearbeiter, möchte ich mal nennen, werden wir damit umgehen. Und auf der anderen Seite, und das will ich auch sagen, kann es auch durchaus zu einer engeren Zusammenarbeit führen. Mehr Digitalisierung, mehr Automatisierung, wenn man nämlich beispielsweise eine Plattform hat, auf der Mandant und Anwalt arbeiten können. Ja, also man trifft sich ja auch nicht immer mit seinem Anwalt oder seiner Anwältin, sondern es ist ja häufig so, dann wird ein Schriftsatz rübergeschickt, früher per Post, heutzutage per E-Mail, und dann liegt er da ein, zwei Wochen, je nachdem, ne, wenn es ein Unternehmen ist, da kenne ich das jedenfalls, dann wird wieder was zurückgeschickt und dann wieder hin und her. Und das, finde ich, ist eigentlich relativ distanziert. Wenn es aber ein Dokument gibt, eine Plattform, wo beide so mehr oder weniger in Realtime Antworten hin und her schicken können, Verbesserungsvorschläge machen können, dann führt das letztendlich sogar zu einer engeren Zusammenarbeit, als das vorher der Fall war. Oder man kann sich eben schnell über einen Videocall zusammenschalten. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine andere Richtung von Digitalisierung, wo wir vielleicht sogar näher an den Mandanten und an die Mandantin rankommen können.
Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, was mir, während du das gesagt hast, kam mir das aus. Es gibt so ein paar, sag ich mal, Leuchtfiguren in der juristischen Welt, die, sag ich mal, Social Media für sich nutzen. Aber das könnte Juristen allgemein vielleicht auch cool machen. Das ist nicht dieses, es ist so fern weg, wie du gesagt hast, von der Kommunikation. Ich muss lange Zug fahren oder in die Kanzlei und dann nur per Brieftaube, sondern dass es einfach auf den aktuellen Status quo mal angeglichen wird.
Und vielleicht muss ich sogar überlegen, zu wem will ich eigentlich? Ja, also früher bist du durch die Hauptstraße gegangen und dann, wenn ein arbeitsrechtliches Thema hattest, hast du halt geguckt, wo steht jetzt Arbeitsrecht, oder bist gleich zum Generalisten gegangen. Vielleicht wird es zukünftig so sein, dass man sich auch durch Marketing entsprechend positionieren kann als Anwalt, dass man sagt, ich möchte, ja, muss jetzt nicht Solmecke sein, aber ich möchte von dem und dem vertreten werden, weil da habe ich einfach ein gutes Gefühl. Und auch das führt zu einer zusätzlichen Personalisierung, die wir früher eigentlich gar nicht so hatten. Es sei denn, man ist halt schon lange bei dem Anwalt. Ne? Also wenn man irgendwie ein langes Mandatsverhältnis hat, dann ist das was anderes. Aber so dieses erste Mandat, das war ja dann häufig Empfehlung oder Zufall.
100%.
Ja, absolut. Finde ich total spannend, weil genauso ist es ja auch jetzt ein bisschen. Wir hatten in unserer ersten Folge mal so beispielhaft aufgezeigt, wie viele Kanzleien es eigentlich mittlerweile gibt, wenn man nur lokal guckt, wie es vielleicht früher der Fall war in diesem Konkurrenzpool, und wie es aber heute ist, wo die Leute halt in der Regel googeln, wenn sie irgendwie gekündigt, wenn ihnen gekündigt wurde im Arbeitsrecht. Ne? Und dass auf einmal die Konkurrenzsituation eine ganz andere ist. Es ist viel, viel schwerer, da gefunden zu werden in diesem viel größeren Pool. Und dementsprechend muss man ein bisschen auffallen und muss irgendwie gefunden werden. Ne? Und das funktioniert dann mit Marketing. Und wenn man gefunden wird und dann weiterempfohlen werden möchte, dann ist es ja ganz wichtig, genau das, was du sagst, dass man dieses in anderen Branchen ist es das Kundenerlebnis, ne, neudeutsch die Customer Experience. Ich münze es immer gern um auf das Mandantenerlebnis. Das klingt dann wie so ein Freibadbesuch oder sowas, aber so schön wird es wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht genauso einfach. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, dass die Leute, die juristischen Laien, die dann da hinkommen, wenn ich da als Verbraucher hingehe, ich kann ja gar nicht einschätzen, ob der Anwalt juristisch top ist, ob der wirklich gut ist. Was ich einschätzen kann, ist, wie läuft die Zusammenarbeit ab? Ne? Genau das, was du gesagt hast. Werde ich zum Beispiel über ausgehende Schriftsätze auf dem Laufenden gehalten, oder muss ich alle 3 Tage hinterher telefonieren? Weil für mich ist das eine total wichtige Angelegenheit. Für den Anwalt vielleicht die 7. Kündigung in dieser Woche. Für mich ist es die 1. in meinem Leben und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, und muss das nicht schon längst draußen sein, und oh Gott, was passiert denn hier? Habe ich den richtigen Anwalt gewählt? Und dann wird da immer nachtelefoniert, und das kann ich jetzt aus Erfahrung und Gespräch mit Anwälten sagen, das ist auch auf der Seite nicht so gern gesehen, wenn dann immer wieder nachgehört wird und wieder Mitarbeiter aus der Arbeit gerissen werden, und dann dem kann man, glaube ich, sehr, sehr gut entgegenwirken durch genau das Beispiel, das du genannt hast, so eine Kollaborationsplattform, nenne ich das jetzt einfach mal, ne, für so Anwälte, wo man Schriftsätze irgendwie darlegen kann, wo man vielleicht informiert wird, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Zukunftsvision und so ein Beispiel dafür, wie so eine Kollaboration in Zukunft aussehen kann, und dafür, dass es dann auch beiden Seiten weiterhilft, ne? Nicht nur den Mandanten, sondern eben auch den Anwälten. Genau.
Das gibt es ja sogar auch schon. Ne? Also diese Plattformen werden durchaus eingesetzt.
Genau. Was würdest du denn sagen? Jetzt gibt es ja, du bist Experte in dem Bereich, du bist ja auch Berater, du hast da einiges gesehen. Was würdest du denn sagen, bei Kanzleien, die diesen Schritt wagen, die sagen, ja, wir wollen jetzt mal moderner werden, wir sehen, da tut sich was, wir wollen irgendwie das Ganze auch nutzen, so das Potenzial der Digitalisierung. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die du in dem, neudeutsch sag mal so ein bisschen Change Management bei den Kanzleien gesehen hast, also in diesem Prozess?
Ja, ich habe schon viele gesehen. Ich habe auch mal bei LinkedIn gesammelt. Das waren wirklich sehr, sehr viele. Ich versuche aber mal zu filtern. Ich, vielleicht auch so ein bisschen chronologisch. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eine Bestandsaufnahme zu machen. Und das ist vielen gar nicht so klar, weil man hat eine Kanzlei, die läuft irgendwie, aber man hat gar keine richtige Übersicht über die Prozesse. Ja, also weil jeder einen Teil der Prozesse kennt, jeder macht seinen Job, ne, irgendwie, ne, Refa, Anwälte und so, das läuft. Aber eine gute Digitalisierung zeichnet sich dadurch aus, dass man sich erstmal hinsetzt und wirklich aufschreibt, was haben wir für Prozesse? Wie kommen Informationen rein? Wie kommen sie raus? Wer bearbeitet was? Das ist eine absolut wichtige Basis und eine Arbeit, die sich so gut wie niemand macht, der nicht, Klammer auf, der nicht beraten wird, weil es natürlich auch erstmal viel Arbeit macht. Und das geht dann über vielleicht in den zweiten Fehler, den ich häufig feststelle, das ist, dass man nicht alle mitnimmt. Ja, also wenn man den ersten Fehler vermeidet, dann vermeidet man meistens auch den zweiten, ja, weil man dann mit den Leuten ja reden muss und irgendwie sagt, ja, hier, wir haben übrigens vor, jetzt zu digitalisieren oder unsere Prozesse uns mal genauer anzuschauen und dann, was machen Sie denn oder was machst du denn eigentlich? Genau, ja, also so sollte man nicht sagen, was machst du eigentlich, sondern eher, wie sehen die Prozesse auf, können wir uns mal hinsetzen, können wir das mal aufschreiben, besprechen. Und dann eben auch mit den Mitarbeitenden, also nicht nur den Juristen, sondern eben den allen Mitarbeitenden aus der Kanzlei. So eine Chefrefa oder ein Chefrefa weiß häufig deutlich mehr über die Prozesse in der Kanzlei als die meisten Anwälte. Ja, sich mit denen hinzusetzen, nicht nur aufzuschreiben, sondern auch zu entwickeln, auch zu gucken, okay, wo sind denn eigentlich, wo haben wir Potenziale, um effizienter zu werden, beispielsweise um schneller zu sein, weil nicht jede Digitalisierung ist ja auch sinnvoll. Ja, also es gibt auch viele Sachen, die machen einfach sehr viel Arbeit und ersparen einem wenig Arbeit oder sind sehr teuer. Das heißt, man kann auch hier gemeinsam überlegen, was sind eigentlich Punkte, die sich lohnen zu digitalisieren. Das heißt also wichtig, auch die Mitarbeitenden mitzunehmen, auch denen die Angst zu nehmen, also dass da jetzt eine Rationalisierung irgendwie stattfindet. Weil meine Erfahrung ist gar nicht, dass es darum geht, jetzt Leuten zu kündigen, sondern eher Freiräume zu schaffen, damit die eben sinnvollere Aufgaben machen können. Ja, du hast gerade eben davon gesprochen, ne, die ganzen Anrufe, die man so kriegt, das kostet ja auch jemanden Arbeitszeit, die entgegenzunehmen, vielleicht nochmal in der Akte zu gucken, Antworten zu geben. Wenn das alles nicht nötig ist, dann kann man sich irgendwie um ja sinnvollere, spannendere Themen kümmern und sich vielleicht auch weiterentwickeln. Auch zu sagen, okay, wie kann ich mich denn in meinem Job entwickeln und andere Aufgaben finden, die ich spannend finde, die ich auch gerne machen möchte, die vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Und dann ein anderer Punkt, vielleicht noch so der dritte, zu wenig Ressourcen zu allokieren. Ja, also dass man halt sagt, ja, das muss jetzt aber irgendwie schnell, günstig und so vonstatten gehen. Da täuscht man sich oft. Ja, es heißt gar nicht, dass es immer teuer wird, aber es dauert. Ja, also so ein Prozess muss ja aufgeschrieben und durchdacht werden, dann muss das Ganze implementiert werden, getestet werden, bis das wirklich läuft und eine Effizienzsteigerung dann auch bringt, kann es durchaus sein, dass man halt erstmal ein bisschen Zeit darin investieren muss. Die Mitarbeitenden müssen entsprechend Zeit haben. Auch, dass man erwartet, das ist ein häufiger Fehler von Rechtsabteilungen und Kanzleien, zu sagen, das macht jetzt der so und so nebenher. Ja, dann kriegt man auch Murks. Also es ist tatsächlich wichtig, dass die Person sich da auch drauf konzentrieren kann und dass auch ein gewisses Budget allokiert ist, auch finanziell, je nachdem, wenn man Software anschaffen muss. Auf lange Sicht lohnt sich das immer. Auf lange Sicht spart man immer, aber es ist eben erstmal ein Investment. So, jetzt könnte ich immer weitermachen, aber ich glaube, die drei Punkte sind jetzt mal die wichtigen, die ich jetzt hier nennen will.
Ja, super. Finde ich ganz, ganz spannend und würde ich auch aus unserer Erfahrung, so mit Upos sind wir ja auch oft so der erste Anknüpfungspunkt, wenn Kanzleien irgendwie moderner werden wollen und sagen, wir wollen jetzt einen Prozess irgendwie optimieren. Und da kann ich ganz klar oft so gerade, also die Punkte kann ich alle unterschreiben und vor allen Dingen den dritten Punkt. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz oft nicht so gesehen wird. Da wird dann immer gesehen, wir haben so viel zu tun aktuell und der Kopf ist so voll mit dem Tagesgeschäft und das ist ja auch so. Aber man muss halt, um eine langfristig bessere Arbeitsweise zu implementieren, einmal dieses Investment machen. Und das muss gar nicht unbedingt ein riesiges, genau wie du gesagt hast, finanzielles Investment sein. Ne? Das kommt ein bisschen auch auf die Größe der Einheit dann meistens an, würde ich sagen. Aber sich einmal da reinzudenken und die ersten beiden Punkte, die du genannt hast, sicherzugehen, dass diese Fehler nicht passieren, ne? Dass diese Punkte mit abgeht, mal zu gucken, wo stehen wir denn heute und wo wollen wir hin? Und wie können wir dahin kommen und mit den einzelnen Mitarbeitern sprechen? Das kostet halt Zeit. Die kann man dann nicht gerade für andere Dinge verwenden. Und das ist dann vielleicht auf den ersten Blick ärgerlich, aber es ist so, so wichtig, das zu machen. Und es zahlt sich in aller, also ich würde sagen, in nahezu allen Fällen auch wirklich aus, wenn man sich diese Arbeit macht, oder?
Ja, also absolut. Und selbst wenn es mal nicht klappt, hat man dann am meisten gelernt. Also wenn man sich die Zeit genommen hat, wenn man es so schusch macht, dann lernt man in der Regel auch nicht, sondern ist einfach nur frustriert, weil es nicht geklappt hat.
Ich glaube auch, manche würden sich an dem Punkt wünschen, dass vielleicht ChatGPT oder irgendeine andere AI genau diesen Change-Management-Prozess für sie übernehmen könnte. Ich glaube, auf diese AI können wir lange warten. Aber ich glaube, was man schon merkt auch, allein in den Punkten, die du ja auch aufgezählt hast, was immer als roter Faden mitschwingt, ist, irgendwie alle Leute mitzunehmen. Also das ist wirklich ein persönliches Thema, so individuell wie jede Kanzlei ihre Historie hat oder die Partner oder die Entscheidungsträger quasi auch sind. Ja, so individuell sind Kanzleien auch gewachsen und da muss man sich, wie ihr gesagt habt, einfach selbst hinsetzen. Und das tut vielleicht weh bei dem Digitalisierungsgrad, der vielleicht zur Verfügung steht, das einmal analog auszuarbeiten. Oder ist es so ein Painpoint, wo du sagst, eigentlich haben die extremes Potenzial, aber da will jemand einfach nicht persönlich ran oder will das gar nicht sehen? Also gibt's da so diese Stimmung?
Klar, also gerade jetzt so, also gerade jetzt kein Pinpointing, ja, aber ältere Kanzleipartner, ja, die auch vielleicht gar nicht mehr so lange haben, bis sie dann in Pension gehen, bis sie sich zur Ruhe setzen, die sagen sich, und ich habe da auch Verständnis für bis zu einem gewissen Grad, die sagen sich halt, muss das jetzt sein? Ja, also muss ich da jetzt nochmal investieren? Muss ich mich da reinknien, diese neuen Dinge lernen? Das funktioniert doch jetzt wunderbar, einfach noch ein paar Jahre und dann sollen die das danach machen. Da habe ich persönlich total viel Verständnis für. Das Problem ist nur immer, was passiert mit der Kanzlei? Ja, also so in diesen 5 Jahren vielleicht, in denen man eben nicht vorangeht, gehen dann die anderen Kanzleien voran. Und dann ist es umso schwerer für die Nachfolger quasi, dann da wieder aufzuholen. Und deswegen versuche ich, also wenn ich mit diesen Kanzleienhabern oder Partnern zu tun habe, versuche ich wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sie auch das Investment jetzt schon tätigen. Und auch da kann man ja, wenn es mehrere Partner gibt, kann man ja auch finanzielle Absprachen treffen und sagen, okay, du musst dich da jetzt auch weniger dran beteiligen. Also da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Und es ist auch eine Mentalitätsfrage. Ich habe das ja selber erlebt. Ich habe ja als Richter angefangen und unter anderem wirklich wegen der Digitalisierung aufgehört, weil ich gemerkt habe, hier lerne ich nicht Digitalisierung als Richter. Das ist so ungefähr der analogste juristische Beruf, den es gibt. Und da hat sich nicht viel daran geändert. Und dann geht die Gesellschaft, die Wirtschaft, die juristische Entwicklung völlig an mir vorbei. Und deshalb habe ich da aufgehört und habe gesagt, ich gehe jetzt in ein Unternehmen, wo ich das lerne. Und das hat mich Monate und Jahre gekostet, bis ich verstanden habe, wie digitale Prozesse gehen, wie digitale Arbeitsweisen funktionieren. Und das ist ein Prozess, den muss man erstmal machen. Und jetzt war ich schon jemand, der irgendwie sehr aufgeschlossen ist, von der Persönlichkeit her. Aber das sind ja jetzt nicht alle Leute. Das heißt, es fällt vielen in der Kanzlei dann auch schwer, nochmal was Neues zu lernen, diese Schritte zu gehen. Und auch da, finde ich, muss man Rücksicht drauf nehmen und muss schauen, kann ich die mitnehmen, wie kann ich sie mitnehmen oder gibt es eben Bereiche, wo ich sie auch möglichst, klingt lustig, aber von der Digitalisierung fernhalten kann, weil die da jetzt auch gar keine Lust mehr drauf haben. Aber vielleicht kann man ja auch eine Regelung finden, wie man die Prozesse da drumherum baut. Ja, und dann die Person dann beispielsweise, blödes Beispiel, aber viel am Telefon macht, weil sie einfach gerne telefoniert.
Mhm. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ja deswegen dann auch da so wichtig. Es einfach zu machen. Ne? Also das ist wirklich einfach, es muss nicht super komplex sein. Und gerade das, was du gesagt hast, hat mich an so ein schönes Beispiel erinnert, was ich schon öfter gehört habe, diese Problematik, über die wir gerade gesprochen haben, dass man sich Berater reinholen kann und soll, weil es das Ganze vereinfacht, weil es das Ganze schneller macht, weil es das Ganze professioneller macht, die Ergebnisse verbessert. Aber es ist so ein bisschen, finde ich, wie im Fitnessstudio. Ne? Wenn ich fit werden möchte, ich kann mir den besten Personal Trainer holen und der schreibt mir einen schönen Ernährungsplan und einen tollen Trainingsplan. Aber trainieren muss ich am Ende selbst. Das kann er mir leider nicht abnehmen. Ne? Also so ein gewisser, glaube ich, so eine gewisse Eigeninitiative muss dann schon da sein, glaube ich, damit das funktioniert, weil sonst hat man Zeit da reingesteckt und Arbeit und einen tollen Berater gehabt und dann ist alles wieder vorbei, sobald er aus der Tür geht.
Ne? Absolut. Und das, ich hab mal den Begriff vom Veränderungsmuskel geprägt. Ja, also so man, Veränderung ist nicht leicht. Das ist ein Muskel, den muss man trainieren, aber man kann ihn eben auch trainieren. Und ich finde, jetzt sind wir Juristen ja irgendwie Bewahrer, aber auf der anderen Seite brüsten wir uns auch damit, dass wir uns in jedes Rechtsgebiet einarbeiten können. Das heißt, wir sind ja auch Leute, die neugierig sind, die sich auf neue Leute einlassen können, Mandanten, die reinkommen, neue Fälle. Also nutzen wir doch diese Neugier und dieses Vermögen, was wir haben, und investieren es in die Digitalisierung. Und ich glaube, da können wir sehr zukunftsfähig werden mit.
Hast du da vielleicht ein Gefühl oder Zeitpunkt oder Situation dazu, weil wir auch sagen, oftmals kriegen wir auch Feedback von Kanzleien, die dann mal auf die Idee kommen, okay, einen Relaunch der Website zu machen oder ihren Mandatsakquiseprozess mal zu digitalisieren oder Marketing zu machen. Und ab und zu war dann immer noch die Aussagen, ja, wir wissen, dass unser Online-Auftritt nicht gut ist, aber den brauchen wir auch gar nicht. Also im Sinne von, ich sage dann immer, okay, das mag vielleicht jetzt noch gerade gut gehen, in 3 Jahren ist es reputationsschädlich oder dann hat das wirklich einen negativen Einfluss darauf. Kannst du da irgendwie analog zu diesem Digitalisierungsthema, hast du da dieselbe Meinung und das Gefühl, dass es vielleicht noch Zeitraum X gut gehen wird, wenn ich mich dem Thema verschließe und sage, nein, so wie das Internet, das wird sich nicht durchsetzen, ja, oder ChatGPT wird sich nicht durchsetzen, dass es einige Kanzleien kalt erwischen wird, wenn sie sich diesem Change Management oder diesem Thema nicht zum Teilen öffnen?
Ja, also absolut. Und das hängt jetzt natürlich, inwiefern einen das erwischt und wann, hängt halt ganz stark am Rechtsgebiet, an der Größe der Kanzlei, an der Art der Mandanten. Also zum Beispiel, wenn man mit Unternehmen arbeitet in der Wirtschaftswelt, gerade auch je tech-orientierter die sind, desto weniger kann man sich leisten, nicht digitalisiert zu sein und auch irgendwie so einen rückständigen Auftritt zu haben. Aber eben auch je mehr man, glaube ich, Massensachen macht, also denk mal an den Dieselskandal, Facebook, Datenleck oder in Rechtsgebieten, wo auch die Leute jünger sind, die einen mandatieren, umso schneller wird das, ja, wird man da ins Abseits landen, wenn man eben nicht mit der Zeit geht. Und ich merke das ja schon bei mir. Ich bin über 40, aber ich bin inzwischen so gewöhnt, Verträge online abzuschließen, ja, also ob das jetzt irgendwie Spotify ist, Apple, Google und sowas, da will ich keine Mandatsvereinbarung im Brief nach Hause bekommen. Ja, also so, da bist du ja sogar bei mir schon so. Und jetzt muss man mal überlegen, das sind Leute, die irgendwie mit TikTok aufgewachsen sind, die vielleicht ganz andere Aufmerksamkeitsspannen gewöhnt sind und ganz anderen Komfort, was so ein Onboarding angeht. Und dann wird es plötzlich so rückschrittlich und langsam. Ich glaube, da kriegt man dann relativ schnell Probleme. Insofern meine Antwort, auf jeden Fall gerät man damit ins Abseits. Wann und wie hängt dann wirklich ganz stark am Mandantenstamm. Wie viele Mandanten habe ich auch schon oder wie viel hängt meine Kanzlei davon ab, dass ich viele neue Mandanten gewinne. Insofern kann man das jetzt nicht pauschal sagen. Aber die Richtung, da geht es auf jeden Fall hin. Also eine Webseite sollte es doch mindestens sein, eine gute Webseite vor allen Dingen. Und dann ist eben die Frage, kann ich über die Webseite eben auch schon die Mandantenaufnahme machen? Oder, also da war ich, bin ich eher dann, ich bin noch positiv überrascht, wenn das dann über die Webseite alles geht und auch irgendwie online die Mandatsvereinbarung abticken, unterzeichnen kann. Aber ich glaube, so jemand, der jünger ist als ich, für den ist das normal, für den ist das basic. Ja, der ist dann gar nicht mehr positiv überrascht, sondern sagt, ja klar, alles andere wäre eine negative Überraschung.
Ja, absolut.
Sehr gut. Das kannst du, wenn wir, sag ich mal, das als Status festhalten. Kannst du vielleicht als kleines Recap sagen, wenn ich vielleicht auch bei Null starte oder als Anwalt jetzt neu gründe oder in der Kanzlei sagt, hey, wir möchten jetzt, Daniel, du hast uns überzeugt, wir müssen loslegen. So drei Tipps, um dieses Thema anzugehen. Also oder drei Schritte, wo du sagst, wir haben schon viele Fehler, Do's und Don'ts heute gehört, aber was sind so deine drei Tipps, wo du sagen würdest, die sollte man ganz direkt umsetzen?
Also fast nochmal so ein kleiner Recap, ne? Bestandsaufnahme. Ganz wichtig, schauen Sie sich die Prozesse in der Kanzlei an. Ja, sich mal wirklich hinzusetzen mit den Leuten, die die Prozesse gut kennen und das Ganze aufzuschreiben. Ganz, ganz wichtig, weil sonst läuft man in die falsche Richtung, sonst digitalisiert man die falschen Prozesse, sonst hat man Kosten und Zeit investiert, die sich nicht auszahlen. Und deshalb ist sozusagen diese Grundarbeit ist einfach ganz, ganz, das ist so wie wenn man den Sachverhalt nicht aufklärt und dann aber mal einen Schriftsatz schnell raushaut ans Gericht. Ja, das kann ganz übel nach hinten losgehen. Die Mitarbeitenden mitnehmen, finde ich auch total wichtig. Und jetzt, das ist sozusagen mein zweiter Tipp, und eben nicht nur die juristischen Mitarbeitenden, nicht nur die sogenannten Volljuristen, sondern wirklich alle, die an dieser Kanzlei beschäftigt sind, die wichtige Aufgaben erfüllen, weil die ja auch einen Teil der Aufgaben der Kanzlei erfüllen. Insofern kann man sie nicht umfassend digitalisieren, wenn man nicht umfassend alle Prozesse und Aufgaben abgebildet hat. Und drittens, weil das Ganze dann doch ein bisschen dauert, drittens als erstes machen, mal schnell ein Projekt anfangen. Ja, klingt jetzt wie ein Widerspruch. Finde ich, ist aber keiner, weil das ist das Lernprojekt. Ja, das kann man vielleicht schon selber machen. Mal schauen, was ist eigentlich etwas, was mich vielleicht schon länger nervt oder was Kleines, was nicht wehtut, wenn es jetzt nicht gleich klappt, was aber vielleicht eine Vereinfachung wäre. Das kann irgendwie ein Template bei Word sein, was man vorher noch nicht hatte. Ja? Oder irgendwie eine Wissensdatenbank oder man baut sich was, was einen Schriftsatz schnell durchsucht. Das muss man für sich selber schauen. Aber dieses Projekt sozusagen neben den anderen Projekten schon mal machen, damit man schon mal ins Doing kommt und lernt. Weil das Problem ist, wie gesagt, Bestandsaufnahme, Leute mitnehmen, das sind auch durchaus dicke Bretter und man wäre da nicht der Erste, der dann irgendwie auf der Strecke bleibt, weil man den Eindruck hat, oh nee, weiß ich nicht, schaffe ich das noch, dauert so lange, ich habe jetzt so viel Tagesgeschäft und deswegen ist es wichtig, sozusagen neben diesen grundlegenden Aufgaben auch mal was zu machen, wo man Ergebnisse sieht, wo man ein Erfolgserlebnis hat. Das ist einfach, das ist für uns Menschen wichtig und wir Anwälte sind ja auch Menschen.
Das stimmt. Oder hoffen wir es?
Ja. Wir sind keine Subsumptionsautomaten.
Ja, das vergisst man manchmal, ne? Genau, ich finde, also das sind großartige Tipps, gerade bei der Bestandsaufnahme, wir hatten das letztes Mal ja schon, ich glaube, die ist auch ganz, ganz wichtig, um überhaupt mal zu sehen, was brauche ich denn eigentlich, ne? Weil ich spreche oft mit Kanzleien oder mit Anwältinnen und Anwälten und die sagen, ich würde gern moderner werden, ne? Ich sehe, da passiert was und ich will das machen, aber ich komme nicht aus dieser Welt, ich kenne nicht den Legal-Tech-Markt und kenne auch nicht mich mit Change-Management aus oder mit den Projekten, die es da gibt und den Lösungen, die es vielleicht schon gibt. Wo fange ich denn an? Was brauche ich denn eigentlich? Und ich glaube, dafür ist auch erstmal ein Berater, glaube ich, super und auf der anderen Seite aber gerade auch diese Bestandsaufnahme essentiell, um nicht irgendwas zu holen, ne? Weil die Frage ist dann immer, brauche ich denn jetzt wirklich das fancy KI-Vertragsanalyse-Tool, was ich überall auf LinkedIn und bei Google sehe? Meistens nicht. Meistens macht es wahrscheinlich mehr Sinn, mal mit einem anderen Prozess anzufangen, der viel mehr ein Hebel ist. Und der kostet dann oftmals vielleicht auch deutlich weniger Geld, weil es wirklich kleine Änderungen sind, die so ein bisschen vom Analogen ins Digitale, die aber einen riesen Impact haben können. Ne? Ja. Würdest du das auch sagen?
Total. Und nochmal zum Thema Berater. Also ein Berater wie ich ist super zum Start. Ja, einfach, das ist ein Commitment, das man sich selber gibt, auch als Kanzlei, dass man sagt, okay, wir haben jetzt jemanden, den bezahlen wir auch. Und das heißt, ich committe mich, in diesen Prozess zu gehen. Der hilft uns zu starten. Aber er darf halt nie ein Ersatz fürs eigene Lernen sein. Und das, der hilft einem erstmal so die Richtung, hier lauf mal in diese Richtung. Und danach muss man halt auch selber das Wissen, die Fähigkeiten in der Kanzlei, ob das jetzt bei einem selber ist oder eben jemand dezidiertes oder ein Team in der Kanzlei, die das Ganze dann umsetzen, das muss man selber aufbauen. Sonst wird man ewig abhängig sein von Beratern, muss für jedes kleine Ding sich dann wieder einen rufen. Und wenn ich jetzt einer bin, habe ich trotzdem kein Interesse daran, weil ich bin auch Jurist. Und es ist mir auch wichtig, dass die Rechtsbranche die Digitalisierung nicht vermasselt, ja, sondern das Ganze gut, effektiv und erfolgreich hinkriegt. Und dafür muss das Wissen wirklich in jeder Organisation, in jedem Unternehmen, in jeder Kanzlei sein. Und zum Start holt euch einen Berater oder tauscht euch aus. Auch das, klar sind Kanzleien Konkurrenten, aber man konkurriert ja nicht immer um die gleichen Mandanten. Insofern, und man hat ja auch Freunde in dem Bereich, dann kann man sich doch mal Tipps gegenseitig geben.
Ja, absolut. Ja. Ich denke, für jeden, es gibt jetzt keine Ausreden mehr, um nicht digital zu werden. Ich denke, wir haben festgestellt, ich wage mal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben festgestellt, der aktuelle Digitalisierungsgrad ist jetzt noch nicht so hoch, wie er sein könnte und wie es vielleicht auch für alle Beteiligten wünschenswert wäre. Das heißt, aber nicht, dass man jetzt verzagen sollte, sondern dass ich bezeichne das immer als Riesenchance. Ich sage immer, die es machen, die haben eine Riesenchance auf diesem Markt, weil man sich wirklich abheben kann, ne? Von Marktbegleitern, sage ich jetzt einfach mal. Also das vielleicht zum aktuellen Stand. Die digitale Zukunft sehen wir so ein bisschen in einer besseren Zusammenarbeit von Mandanten und von Kanzleien, darin, dass es digitaler wird, dass es effizienter wird. Und um dahin zu kommen vom Status quo zu dem schönen digitalen Bild, das die Arbeit für alle vereinfacht, die Juristen sich mehr auf die juristische Kernarbeit fokussieren lässt, da gibt es einige Fehler zu beachten. Die hast du uns netterweise hier mitgegeben, die du immer oder häufig gesehen hast, vor denen wir also die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen bewahren können. Nämlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen, ne? Nicht direkt sagen, so, ich hole jetzt einfach das Tool XY und das löst jetzt alle meine Probleme, sondern erstmal gucken, wie ist meine Situation, welche Prozesse haben wir, wer ist daran beteiligt, was kostet am meisten Zeit, was wollen wir optimieren, wie können wir es optimieren und so weiter und so fort. Und dann im zweiten Punkt auch, das hilft dann wiederum dabei, den zweiten Fehler zu vermeiden, nicht alle Leute mitzunehmen und die Mitarbeiter, die am Ende mitmachen müssen, wenn man eine Kanzlei digitalisieren möchte, mitzunehmen. Und dann haben wir noch den dritten häufigen Fehler gesehen, dass man zu wenig Ressourcen allokiert, dass man sagt, ach, das macht mal der Kollege XY irgendwie die Hälfte der Zeit und dann haben wir unsere Digitalisierung bald durch. Ne? Das ist dann irgendwie der Punkt und das ist dann meistens zu wenig, wenn man eine ganze Einheit digitalisieren möchte, dann muss da ein gewisses Commitment und Investment da sein und ich denke, wir drei, wir haben jetzt hier festgestellt und sind uns einig, es lohnt sich. Das ist ein gutes Investment. Und dann hast du noch deine Top 3 Tipps mitgebracht. Die ersten beiden sind quasi vergleichbar zu den Fehlern. Und das ist schön, da deckt sich das Ganze wieder. Als erstes eine Bestandsaufnahme machen. Ne? Wir sagen es nochmal, eine Bestandsaufnahme bitte machen am Anfang. Das hilft extrem weiter, um zu wissen, wie es läuft und um auch die Mitarbeiter, nämlich das ist der Tipp Nummer 2, auch mitzunehmen und nicht, dass man dann sich eine schöne Strategie überlegt oben und unten wird es einfach nicht ausgeführt oder rechts oder links, weil nicht alle mitgenommen wurden, weil nicht alle mit in den Prozess eingebunden wurden. Und der dritte Tipp, den fand ich besonders schön, muss ich sagen, ist, einfach mal zu starten mit einem kleinen Lernprojekt. Ich finde nämlich, wir sind so als Juristen immer ein bisschen ausgebildete Perfektionisten, Risiken vermeiden, wo es geht. Und das ist auch gut so und das ist wichtig so und das können wir richtig gut. Aber um Veränderungen anzustoßen, ist das ganz, ganz, macht es das ganz, ganz schwierig. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, ein super Tipp, dieses Lernprojekt einfach mal was zu starten. Ich fand es auch sehr schön, wie du darauf hingewiesen hast. Es gibt mit Sicherheit bei jedem irgendwas, wo er sagt, das nervt mich ständig. Also da denke ich schon häufig, das könnte man besser machen. Und da einfach mal vielleicht anfangen zu gucken, wie könnte man das denn konkret machen? Ne? Und das als Einstieg nehmen, um erste Erfahrungen zu machen und daran sich vielleicht, so hatte ich zumindest verstanden, so ein bisschen entlang zu hangeln auch, ne? Learnings zu machen und dann den weiteren Prozess anzugehen. War das ungefähr zutreffend, die Zusammenfassung?
Das war absolut zutreffend. Wunderbar. Und ich glaube, hier können wir Juristen uns eben gerade bei diesen Lernprojekten auch mal Fehler leisten. Und das ist tatsächlich, das hast du ja gesagt, total untypisch für uns. Ja, wer keine Fehler macht, bekommt 14 von 18 Punkten. Die Digitalisierung ist in dem Sinne keine Prüfung, sondern sie ist eine Weiterentwicklung. Und da muss man, das haben uns die Softwareentwickler ja vorgemacht, da muss man in Iterationen denken, da muss man aus seinen Fehlern lernen, dann den nächsten Schritt gehen, nicht den großen Wurf am Reißbrett machen. Also insofern auch nicht missverstehen, wenn ich sage, eine Bestandsaufnahme, heißt es nicht, dass dann das Gegenmodell kommt, aus dieser Bestandsaufnahme mache ich jetzt ein großes Digitalisierungsprojekt und danach sind wir komplett digitalisiert. Sondern das ist nur die Basis, um zu schauen, in welche Iteration möchte ich jetzt als nächstes gehen? Was möchte ich als nächstes angehen? Und dann wieder so und so weiter und so fort. Und das ist sehr untypisch für uns Juristen. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen daher kennen, was noch wie Schriftsätze vorstellen. Ja? Klage, Replik, Duplik. Es geht hin und her. Und wenn wir uns so weiterentwickeln, dann glaube ich tatsächlich, dass wir bessere juristische Arbeit machen können und vielleicht sogar auch mehr Spaß bei dieser Arbeit haben, weil wir eben ganz viel von diesen repetitiven Sachen, die nicht toll sind, also bei mir sind das NDAs immer gewesen im Unternehmen, dann einfach beiseite lassen können und die spannenden Sachen machen.
Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wer jetzt noch mit zugehört hat bis zum Ende, erstmal vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, die Folge ist voll mit Inhalt, Tipps, Don'ts. Ich glaube, jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr, sich diesem Thema Change und Digitalisierung zu öffnen. Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dein Wissen mit uns und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Wir freuen uns über Feedback und bis zur nächsten Folge.
Danke für die Einladung.
Tschüss.